Hallo Sophie.
Hey Philipp, dein Name, der verpflichtet ja fast dazu, diese Frage mal zu stellen. Warst du früher in der Schule der klassische Zappel-Philipp?
Ja gut, die Frage bei unserem heutigen Thema, die muss natürlich gestellt werden. Ja, also tatsächlich habe ich mir den Spruch zumindest ab und zu mal anhören dürfen. Ich war halt ein lebhaftes Kind, was soll ich dir sagen? Und die Figur aus dem Struwwelpeter, ja, ist natürlich eines der bekanntesten Bilder, wenn es um unruhige Kinder geht.
Ja, und der Zappel-Philipp ist außerdem auch das wahrscheinlich bekannteste Bild, das viele mit ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, verbinden. Mhm. So ein Kind, das einfach nicht stillsitzen kann, ständig herumzappelt und den Unterricht auch so ein bisschen durcheinander bringt.
Ja, und genau deshalb denken viele wahrscheinlich auch, ADHS betrifft vor allem Kinder.
Genau, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. ADHS beginnt zwar in der Kindheit, verschwindet aber nicht automatisch mit dem Erwachsenwerden. Mhm. Viele Betroffene, die haben auch als Erwachsene noch Symptome, nur sehen die oft ganz anders aus.
Das ist dann weniger das ständige Herumzappeln, oder?
Mhm. Ja, den hohen Bewegungsdrang haben manche Erwachsene auch, aber ja, also anders als bei Kindern ist die Hyperaktivität bei Erwachsenen oft nach innen gerichtet und äußert sich eher als ein Gefühl, innerlich nie wirklich zur Ruhe zu kommen. Viele Erwachsene, die berichten außerdem von Konzentrationsproblemen, Vergesslichkeit oder auch Schwierigkeiten, den Alltag zu organisieren. Also von außen wirkt es manchmal recht chaotisch oder unstrukturiert. Dabei kann ADHS dahinter stecken.
Und genau darüber sprechen wir heute. Was ist ADHS eigentlich genau? Wie äußert sich die Störung bei Erwachsenen? Warum wird sie oft erst spät erkannt? Und welche Auswirkungen hat eine späte Diagnose auf Alltag, Beruf und Beziehungen? Und damit herzlich willkommen zu Explained. Ich bin Philipp Scheiner, Newsdesk-Redakteur bei GMX und web.de.
Und ich bin Sophie Bierendt, Redakteurin für Wissen und Ratgeber.
Explained. Was heißt das für mich?
Sophie, du hast auf unseren Nachrichtenportalen schon viel über Gesundheitsthemen geschrieben.
Ja, und ich habe tatsächlich auch im Privaten Berührungspunkte mit ADHS. Mhm. Also ich kenne im Freundeskreis Betroffene.
Ach so, das heißt, du wusstest vor deiner Recherche für unsere heutige Folge schon alles Wichtige zu ADHS, oder?
Nein, absolut nicht. Ich habe wirklich noch einige interessante neue Aspekte gelernt. Ich habe ja auch mit einer Expertin gesprochen. Und ich freue mich, dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute davon zu erzählen.
Da bin ich schon sehr gespannt. Bevor wir gleich tiefer einsteigen, sollten wir einmal für alle klären, worüber wir genau sprechen. Hier kommen die wichtigsten Fakten zu ADHS. Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Dabei handelt es sich um eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die meist bereits im Kindesalter beginnt. Sie beeinträchtigt die Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Selbstregulation. ADHS entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Eine wichtige Rolle spielen genetische Veranlagung sowie Unterschiede in der Entwicklung und Funktion bestimmter Hirnregionen. Umweltfaktoren wie Stress während der Schwangerschaft oder eine Frühgeburt können das Risiko erhöhen. Erziehung gilt nach heutigem Wissensstand nicht als Ursache. Betroffen sind rund 5-7% der Kinder und Jugendlichen weltweit. Bei Erwachsenen liegt der Anteil bei etwa 2-3%. Viele Betroffene erhalten ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter. Die Symptome unterscheiden sich. Bei Kindern fällt ADHS häufig durch starke Unruhe, Impulsivität oder Probleme in der Schule auf. Erwachsene erleben oft weniger körperliche Hyperaktivität. Stattdessen stehen innere Unruhe, Organisationsprobleme, Vergesslichkeit und Schwierigkeiten im Berufs- oder Privatleben im Vordergrund.
Genauso ist es. Ebenfalls wichtig zu wissen, es gibt drei ADHS-Typen.
Genau, den vorwiegend unaufmerksamen Typ. Hier stehen Konzentrationsprobleme im Vordergrund. Dann den vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ. Der ist vor allem durch einen hohen Bewegungsdrang und impulsives Verhalten geprägt. Und den kombinierten Typ. Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität treten hier gemeinsam auf. Die Behandlung ist von Alter und Schwere der Symptome abhängig und kombiniert häufig mehrere Ansätze. Zum Beispiel die Aufklärung über die Erkrankung, Verhaltenstherapie und psychotherapeutische Unterstützung. aber auch Medikamente, sofern es dafür eine medizinische Notwendigkeit gibt. Gut zu wissen, abzugrenzen ist ADHS von ADS, dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Im Gegensatz zu ADHS tritt bei ADS keine Hyperaktivität auf. Betroffene sind meist eher ruhig, wirken oft träumerisch oder in sich gekehrt und lassen sich leicht ablenken. So viel erstmal zu den Grundlagen. Und ich finde es wirklich interessant, dass sich ADHS im Erwachsenenalter ganz anders bemerkbar macht als bei Kindern.
Ja, das tut es. Und das ist für Betroffene, die gar nicht wissen, dass sie ADHS haben, im Erwachsenenalter dann natürlich besonders schwer herauszufinden. Weil wir ja eben dieses Zappel-Philipp-Bild im Kopf haben, es sich aber bei Erwachsenen anders bemerkbar macht.
Aber wie fühlt sich ADHS im Erwachsenenalter denn dann genau an?
Das lässt sich wohl am besten durch die Erfahrungen von Betroffenen verstehen. Dafür haben wir unsere Leserinnen und Leser mal gefragt, wie sie denn mit ADHS leben und welche Herausforderungen sie im Alltag erleben. Die vielen Rückmeldungen zeigen vor allem eins: ADHS kann sich bei Erwachsenen sehr unterschiedlich äußern. Den Alltag zu bewältigen, das ist für viele Betroffene mit Problemen verbunden.
Du hast genau diese Leserstimmen mitgebracht und ich starte jetzt einfach mal rein mit Stefanie, 36 Jahre alt. Sie hat uns zum Beispiel geschrieben: Ich habe, seit ich erwachsen bin, mehr im Spaß gesagt, ich hätte bestimmt ADHS, weil mir immer so langweilig ist, ich oft vergesslich war und ich mich nicht konzentrieren konnte. Besonders eindrücklich fand ich diesen Vergleich hier von ihr, nämlich: ADHS ist für mich wie ein Radio im Kopf, aber es spielen drei Sender gleichzeitig.
Dieses Bild, das Stefanie schildert, ich finde, das beschreibt etwas, wovon viele Betroffene berichten. Viele Gedanken laufen gleichzeitig, die Aufmerksamkeit springt schnell von einem Thema zum nächsten und darum fällt es auch schwer, bei bestimmten Aufgaben dran zu bleiben.
Also zusammenfassend können wir schon mal festhalten: Konzentrationsprobleme, innere Unruhe und Aufschieberitis sind charakteristisch für Erwachsene mit ADHS.
Genau. Und zusätzlich haben sie oftmals auch mit Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Chaos im Alltag zu kämpfen.
Auch unsere Leserin Christina, 42 Jahre, aus Leipzig, hat uns geschrieben, sie hat ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, im Gegensatz zu ADHS, also ohne ausgeprägte Hyperaktivität. Die größte Herausforderung im Alltag für sie sei die sogenannte Zeitblindheit, also Termine einzuhalten oder in einer bestimmten Zeit mit einem Projekt fertig zu werden. Sie hat geschrieben: Ich plane gerne mehrere Tage im Voraus und schaffe es manchmal trotzdem nicht pünktlich. Auch einen Führerschein habe ich nicht, wegen der Ablenkbarkeit, was mir bei der Arbeitssuche immer wieder auf die Füße fällt.
Ja, es ist schon verrückt, dass ADHS oder in dem Fall jetzt ADS sämtliche Lebensbereiche betrifft. Wie hier die Zuschrift von Christina zeigt, wirkt sich die Störung eben sowohl auf den Alltag als auch aufs Berufsleben von den Betroffenen aus.
Was sind denn im Berufsleben die häufigsten Probleme, mit denen Betroffene zu kämpfen haben?
Ja, unter anderem darüber habe ich mit einer Expertin gesprochen, Dr. Svantje Matthies. Sie ist Psychiaterin und Verhaltenstherapeutin sowie Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Sie leitet da die spezialisierte Ambulanz für ADHS im Erwachsenenalter. Was die häufigsten Probleme im Berufsleben angeht, hat sie mir Folgendes gesagt.
Ich denke, dass alles, was Struktur betrifft, ein Thema ist, das oft Probleme macht. Das können Abgabefristen sein, das kann die Selbstorganisation von längerfristigen Aufgaben sein, das können Deadlines sein, das betrifft das Zeitmanagement. Also ich glaube, im Berufsleben sind diese Dinge und die manchmal hochfahrende Emotionalität und die Konflikte, die da entstehen können, so die, ja, vielleicht die am meisten genannten Probleme. Dinge aufschieben, keine Lust haben, sie zu machen, keine Motivation haben, sie anzugehen und so. Das sind so typische Sachen.
Genau das zeigt sich auch in der Geschichte von Christina. Sie hat uns zusätzlich noch geschrieben, dass es ihr auch schwerfällt, Kontakte zu pflegen. Es kann sogar sein, dass ich mich monatelang nicht melde, weil ich einfach in meinem Tunnel bin. Aber gute Freunde und Familie verstehen das, hat sie geschrieben.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als ob Christina gute Freunde und eine gute Familie hat. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, in Freundschaften, aber vor allem auch in Partnerschaften kann ADHS bei allem Verständnis dennoch für Konflikte sorgen, wenn das Gegenüber, ja, salopp gesagt, sehr chaotisch ist.
Absolut. Noch einmal Svante Matthies dazu.
Ich würde mal sagen, auf der einen Seite ist ADHS für Partnerschaften natürlich tipptopp genial, weil es total aufregend ist, weil es so viel zu tun gibt, weil es so viel Dinge gibt, die man gerne machen möchte, weil es Leute sind, die alles Mögliche in ihrem Leben unterbringen und wo immer was geht und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es halt ein riesiges Konfliktfeld, weil viele Dinge dann nicht gut klappen, weil man sich die Arbeiten schlecht aufteilen kann, weil derjenige mit ADHS immer vergisst, dies und das zu machen, weil er nicht gut zuhören kann, weil er Termine vergisst, weil er die Struktur für die Urlaubsreise nicht hinkriegt. Und also tausend Konfliktherde in solchen Partnerschaften, sodass es auch oft also hochkonfliktreiche Partnerschaften sind. Und immer wieder auch übrigens die Entscheidung, die Partnerschaft zu beenden, weil es zu langweilig ist.
Ja, das klingt, als bräuchte man in solchen Partnerschaften wirklich viel Toleranz und sehr viel gegenseitiges Erklären und natürlich Verständnis.
Also beide Augen zudrücken hilft. Es ist zum Beispiel sinnvoll, sich zu überlegen, wer denn was gut kann. Also zu sagen, ich zum Beispiel kann gut organisieren, du nicht. Also mache ich die Urlaubsplanung und du machst, keine Ahnung, die Kindergeburtstagsbespaßung für den Kindergeburtstag, weil du sowas richtig gut kannst oder so. Also so kann man sich schon auch gegenseitig unterstützen.
Ja, das ist doch ein guter Tipp. Gibt es denn unabhängig von zwischenmenschlichen Beziehungen sonst noch andere Schwierigkeiten, mit denen Erwachsene mit ADHS häufig zu kämpfen haben?
Was für viele wirklich belastend ist, ist, dass sie ihre Diagnose erst sehr spät erhalten. Das zeigt sich auch an vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Zum Beispiel von Linda aus Wien, die ist heute 60 Jahre alt und sie hat ihre Diagnose erst mit 47 Jahren bekommen.
Ja, Linda hat uns geschrieben, dass sie als Kind eher still und verträumt gewesen sei und weiter. Dabei hatte ich immer schon gespürt, dass bei mir etwas anders ist und viele scheinbar einfache Dinge im Alltag nicht oder schlecht funktionieren. Erst durch die Diagnose konnte sie viele Erfahrungen aus ihrem Leben einordnen.
Den Satz, ich dachte ganz lange Zeit, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, den hört man und liest man ja auch wirklich sehr oft, wenn es darum geht, dass Menschen erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose erhalten. Wie Betroffene eine späte ADHS-Diagnose erleben, hat mir auch Dr. Matthies beschrieben.
Viele, viele, viele Leute empfinden die Diagnose echt als Erleichterung in dem Sinne, dass etwas eingeordnet wird, was in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat, dass die Biografie im Nachhinein nochmal an vielen Stellen Sinn macht, weil es mit der ADHS so und so gelaufen ist. Andererseits sind natürlich auch viele eher so ein bisschen bitter, wenn sie merken, was da alles vielleicht anders gelaufen wäre, wenn man es früher gewusst hätte oder besser hätte eingeordnet werden können, wenn man es früher gewusst hätte oder ja, also es ist dann führt auch manchmal dazu, dass die Leute mit sich selber Frieden schließen, weil sie dann wissen, woher ihr Chaos oder so rührt. Und das, ja, das ist natürlich dann schon auch manchmal schlimm, wenn man sieht, wie man vorher mit sich umgegangen ist, was man sich alles selber vorgeworfen hat, was man an Selbstzweifeln mit sich schleppt, was vielleicht alles mit der ADHS zu tun hat. Also da passieren schon nochmal Neuorientierungen und Neueinordnungen aller möglichen Dinge, die im Leben passiert sein können.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor, wenn man lange nicht weiß, was mit einem los ist und dass es dann aber eine große Erleichterung ist, wenn man endlich die Diagnose erhält und damit auch Erklärungen hat für das eigene Verhalten. Aber warum wird ADHS denn überhaupt häufig erst so spät erkannt?
Das liegt vor allem daran, dass die Störung oft übersehen wird, wenn sie sich anders zeigt als eben in ihrem typischen Klischeebild. Die meisten haben ja, wenn sie ADHS hören, eben dieses stereotypische Bild im Kopf von diesem zappligen Jungen, über den wir ganz zu Beginn schon gesprochen haben, bei dem ADHS etwa in der Schule von Lehrkräften erkannt wird. Es gibt aber eben auch die stillen Mädchen, die verträumt und oft abgelenkt sind und gar nicht wissen, wo gerade der Hase läuft. Die werden nicht so sehr gesehen bzw. verkannt und zum Beispiel als depressiv oder motivationslos, ja, abgestempelt.
Also kann man sagen, dass vor allem bei Mädchen und Frauen ADHS oftmals unentdeckt bleibt?
Genau, oder zumindest, dass sie tendenziell später diagnostiziert werden. Dr. Matthies hat mir auch erklärt, warum das so ist.
Ja, also da gibt's ganz wenig Forschung bislang dazu. Das ist aber so eine allgemeine Hypothese bezüglich der Entwicklungsstörung, dass man annimmt, dass Mädchen mehr den sozialen Gepflogenheiten folgen und sich anpassen, weil eben so die Erwartungen an Mädchen eigentlich sind, dass sie lieb sind und zurückhaltend und freundlich und so weiter. Und deswegen mehr diesem Druck ausgesetzt sind, diese Symptomatik im Griff zu haben und sich mehr anpassen und deswegen viel Energie da reinfließt, Symptomatik zu unterdrücken.
Und genau das führt dann eben dazu, dass die Störung bei vielen Frauen erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wird. Sie gehen erst später zur Diagnostik, zum Beispiel wenn sie selbst Mutter werden und die Eigenschaften oder Symptomatiken bei den eigenen Kindern erkennen.
Okay, das heißt, Mädchen mit ADHS werden oft übersehen, weil sie ihre Symptome durch Perfektionismus oder Anpassung gut verstecken. Und das führt dann dazu, dass Frauen dadurch länger mit der Ungewissheit leben müssen.
Die Aufmerksamkeit für das Thema ist aber in den vergangenen Jahren zum Glück schon deutlich gestiegen, vor allem auch durch Social Media. Die Erfahrungsberichte, die dort geteilt werden, die können laut unserer Expertin auch dazu führen, dass vermehrt Erwachsene zur Diagnostik gehen, die vielleicht als Kinder eben nicht diagnostiziert oder übersehen worden sind.
Und das ist doch mal jetzt eine schöne Auswirkung von Social Media. Und ich habe auch das Gefühl, dass ADHS dort inzwischen sehr viel präsenter geworden ist.
Stimmt, da gibt es wirklich viele, die über ihren Lifestyle berichten.
Aber, und jetzt kommt das böse Aberwort wieder, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass ADHS auf Social Media irgendwie wie so ein Trend geworden ist. Das hinterlässt manchmal, wenn man zum Beispiel die Kommentare unter den Beiträgen liest, schon zumindest bei mir den Eindruck, als würde jetzt jeder Rückschlüsse auf sich ziehen und sagen, schau mal, diese Symptome, die kann ich an mir ja auch feststellen, dann habe ich wohl auch ADHS, also wie so eine Art Selbstdiagnose.
Ja, das muss man echt differenziert sehen. Auch unsere Expertin ist da geteilter Meinung.
Also einerseits ist es natürlich gut, dass da Leute ihre Erfahrungen berichten, weil sie damit auch entstigmatisiert werden, weil Leute die Angst verlieren, dass man da sich schämen muss für all das, was man da hat und so weiter. Und andererseits ist es eben tatsächlich so, dass es viele Fehlinformationen gibt und dass da vieles, was normal ist, dann als Hinweis auf ADHS gewertet wird oder irreführende Äußerungen auch gemacht werden.
Also eine Art Selbstdiagnose ausschließlich via Social Media, das ist sicherlich keine gute Idee. Da sollte man sich besser an Fachärzte und Ärztinnen wenden. Allerdings habe ich auch da gehört, dass auch das oftmals gar nicht mal so einfach ist.
Absolut. Der Weg bis zu einer Diagnose ist für viele Menschen oft lang und frustrierend.
Ja, und wie schwierig dieser Weg sein kann, das zeigen auch die Erfahrungen unserer Leserinnen und Leser.
Ja, viele Betroffene haben uns berichtet, dass es sehr schwer ist, überhaupt Termine für eine Diagnostik zu bekommen oder auch davon, mit ihren Symptomen und Sorgen nicht ernst genommen zu werden, von Ärztinnen und Ärzten hin und her geschickt worden zu sein und so weiter.
Ein Leser, Patrick nämlich, beschreibt diesen Weg sogar als Odyssee. Er ist immer noch auf der Suche nach einem Termin für eine ADHS-Diagnose. Seine Beschwerden wurden zunächst anders eingeordnet, unter anderem als Depression oder psychosomatische Probleme. Und er hat uns geschildert, dass es schwierig sei, überhaupt eine Praxis zu finden, die ADHS bei Erwachsenen diagnostiziert. Und dazu hat er gesagt, das ist für mich sehr belastend, weil ich mich mit meinen Problemen oft nicht ernst genommen fühle. Ich wünsche mir einfach endlich einen Termin, damit ich Klarheit bekomme und nicht weiter von einer Stelle zur nächsten geschickt werde.
Das kann ich so gut nachvollziehen, dass das für Patrick so belastend sein muss. Wenn Betroffene wie er den Verdacht haben, ADHS zu haben, dann sollte man sich im ersten Schritt auch klar machen, komme ich denn gut damit zurecht? Wenn dem so ist, dann braucht es nicht zwingend eine Diagnostik. Den Weg zur Diagnose, den sollte man dann angehen, wenn es wirklich im Alltag schwerwiegende Beeinträchtigungen der Lebensführung und auch der Lebensqualität gibt. Dann ist es definitiv sinnvoll, sich nach Hilfe umzuschauen.
Und die entscheidende Frage, wo bekommt man diese Hilfe und die Diagnose dann?
Anlaufstellen sind Facharztpraxen für Psychiatrie und Psychotherapie. Es gibt auch spezialisierte ADHS-Sprechstunden oder Institutsambulanzen von Kliniken. Dass es allerdings zu wenige Termine gibt und man leider längere Wartezeiten einplanen muss, das hat mir auch Frau Dr. Mattis bestätigt. Darum hat sie auch noch Tipps mitgegeben, wie sich die Wartezeit überbrücken lässt.
Was man in der Zwischenzeit machen kann, also was natürlich super ist, sind Selbsthilfegruppen. Die haben der Selbsthilfeverein ADHS Deutschland e.V. ist sehr, sehr gut organisiert und die haben viele Gruppen an vielen Orten und die haben auch total gute Informationsveranstaltungen und Informationsmöglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viel Literatur inzwischen zu ADHS, also man kann auch mit Ratgebern erstmal arbeiten. Es gibt auch erste DGAs, also digitale Gesundheitsanwendungen, die so vielleicht erste Schritte zu dem Thema erlauben. So dass ich denke, man kann schon auch so eine Zeit bis zu so einer Diagnostik dann so überbrücken oder sinnvoll nutzen, vielleicht besser gesagt. Ja.
Das ist für Betroffene wirklich hilfreich. Vorausgesetzt, man hat einen Termin zur Diagnostik ergattert. Wie läuft sowas denn dann ab?
Bei den Erwachsenen macht man eine klinische Anamnese, also eine gezielte Befragung zur Krankheitsgeschichte, Biografie, Lebensgeschichte, Lebenslauf und im besten Fall auch mit einer Fremdanamnese. Im Erwachsenenalter muss dabei retrospektiv auf die Kindheit geschaut werden. Deswegen werden wichtige Bezugspersonen, die den jetzt Erwachsenen als Kind gekannt haben, befragt. Und zusätzlich werden die Grundschulzeugnisse genutzt, aus denen sich auch viele Eigenschaften herauslesen lassen. Dazu kommen auch Fragebögen zum Einsatz und neuropsychologische Testungen, also Konzentrationstestungen, die zum Beispiel am Computer stattfinden. Das braucht man nicht unbedingt, aber das ist auch noch eine Möglichkeit, um die Diagnose zu stützen oder um dann auch im Verlauf nochmal zu gucken, wie es sich so entwickelt.
Wenn man bei der Diagnostik in die Kindheit zurückgeht, dann bedeutet das also, ADHS taucht nie plötzlich auf, sondern ist im Grunde bei den Betroffenen schon immer da.
Genau. Darauf hat auch Dr. Matthies hingewiesen. Sie meinte, grundsätzlich ist es das Wichtigste, dass man sich klar machen muss, all diese Symptome, also die aus dem Aufmerksamkeitsbereich und die aus dem hyperaktiv-impulsiven Bereich, die müssen schon in der Kindheit bestanden haben. Sonst hat man keine ADHS. Also eine ADHS, die taucht nie mit 30 oder so irgendwann einfach im Leben auf.
Okay, interessant. Und wie geht's für Betroffene nach einer Diagnose weiter? Also welche Behandlungsmöglichkeiten gibt's dann?
Also wie schon gehört, das reicht von Selbsthilfegruppen, aber auch über Coaching bis hin zu Psychotherapie und Medikation. Bei einer schwerwiegenden ADHS, da würde man in der Regel eine Medikation empfehlen, weil die sehr wirksam ist. Und bei einer leichten oder mittelgradigen ADHS kann man gemeinsam mit den Ärztinnen oder TherapeutInnen entscheiden, ob man Psychotherapie oder Medikation oder beides machen möchte. Wenn man deutliche Beeinträchtigungen im Alltag merkt, dann empfehlen Fachleute schon, Medikamente auszuprobieren, weil die oft eine große Erleichterung bringen, auch mental.
Genau davon berichtet auch unsere Leserin Manuela. Sie ist 46 Jahre alt und erst seit einem Jahr diagnostiziert. Sie hat uns nicht nur geschrieben, wie lange der Weg zur Diagnose war, sondern auch, dass ihr Medikamente jetzt helfen. Sie schreibt: Ich kann mich besser strukturieren und haue eine Idee oder eine Umsetzung nach der anderen raus. Ich kann endlich wirken und effizient arbeiten. Bin quasi meine eigene KI. Allerdings hat auch sie im Alltag immer wieder zu kämpfen und sagt, das Maskieren, also Überdecken der neurodivergenten Eigenschaften, kostet mich unfassbar viel Kraft. Ich habe gefühlt jeden Abend einen Marathon hinter mir.
Puh, ja, also das hört sich wirklich anstrengend an.
Ja, finde ich auch. Gibt's denn irgendwas, das Manuela helfen könnte?
Also erstmal wichtig ist es, dass man sich selbst nicht dafür verurteilt, Dinge im Alltag nicht erledigt zu bekommen oder sich ausgebrannt zu fühlen, wie es uns Manuela ja da auch gerade beschrieben hat. Betroffene sollten sich ihre Diagnose vor Augen führen und verstehen, welche Probleme daher rühren. Und Achtsamkeit spielt dabei eine wirklich große Rolle.
Das verstehe ich, aber wie gehe ich in so einer Situation dann achtsam mit mir selbst um?
Man sollte sich auf jeden Fall verzeihen, wenn man es mal wieder nicht geschafft hat, sich an die To-Do-Liste zu halten oder dergleichen. Mhm. Was ansonsten hilft, ist auch, den Alltag zu strukturieren, soweit das eben möglich ist. Zum Beispiel mit regelmäßigen Mahlzeiten. Das ist nämlich nicht einfach mit ADHS, denn Routine ist eigentlich das Gegenteil von ADHS. Aber man kann das schaffen.
Und wenn man es schafft, dann kann man vielleicht auch die positiven Auswirkungen von ADHS noch besser erkennen und zelebrieren, denn die gibt es ja auch.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich gerne unterstreichen möchte. Menschen mit ADHS besitzen viele starke und positive Eigenschaften, wie zum Beispiel Kreativität, Hyperfokus und Begeisterungsfähigkeit. Oft wird ja nur über die Schwierigkeiten gesprochen. Dabei können die Besonderheiten im Denken auch viele Vorteile im Alltag und auch im Beruf mit sich bringen.
Von konkreten positiven Auswirkungen berichten auch einige unserer Leserinnen und Leser. Lilly aus Berlin etwa hat uns geschrieben: Ich habe so viele tolle Ideen im Kopf, bin mega kreativ, spreche 5 Sprachen und habe ein ausgesprochen ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit. Und unsere Leserin Christina, von der wir vorhin schon gehört haben, spricht von Energie, Selbstständigkeit, Kreativität und Emotionalität.
Ja, schön fand ich auch die Zuschrift von Manuela. Sie schreibt, wir sind gar nicht so seltsam, wir funktionieren im Grunde nur ein wenig anders.
Das finde ich richtig heilsam, auch solche positiven Zuschriften zu lesen. Trotzdem begegnen einem ja auch immer wieder Klischees und Vorurteile im Zusammenhang mit ADHS. Zum Beispiel, dass es den Betroffenen nur an Disziplin mangeln würde und sie sich nur ein bisschen mehr zusammenreißen müssten.
Ja, da gibt's leider wirklich viele Missverständnisse. Ich habe zum Abschluss noch einige gängige Mythen mitgebracht und die auch mit Svantje Matthies mal einem Check unterzogen. Darunter auch diesen Satz, den du gerade schon genannt hast, den viele Betroffene leider schon gehört haben oder den sie vielleicht auch selbst manchmal sagen, der aber richtig verletzend sein kann. Dieses reiß dich zusammen oder streng dich halt einfach mehr an.
Es gibt ja Momente, in denen die Konzentration total gut ist und dann wieder Momente, da geht nichts. Deswegen denkt die Umgebung und denkt man vielleicht auch selber, ja, wenn ich mich nur zusammenreißen würde, dann würde es gehen. Und damit kriegt man aber immer das Gefühl, man würde sich nicht genug zusammenreißen. Es macht ganz viele Selbstvorwürfe und ganz viel Unzufriedenheit. Das ist ein sehr großes Problem und da muss man unbedingt einen anderen Umgang dann damit finden, weil die Menschen mit ADHS sind in der Regel nicht, da fehlt es nicht an Erziehung und auch nicht an, das ist auch nicht Faulheit und das ist auch nicht genug Disziplin haben, sondern das ist einfach eine ADHS.
Und das tut bestimmt vielen Betroffenen jetzt gut zu hören, dass es nicht an ihnen liegt, sondern an der Störung. Aber gerade wenn es um fehlende Konzentration geht, da heißt es von Nicht-Betroffenen ja nicht selten, ja, ich kann mich auch mal schlecht konzentrieren. Das hat doch jeder mal.
Total. Also das ist wirklich auch eines der gängigsten Klischees, über das gesprochen wird. Darüber habe ich auch mal mit Svantje Matthies gesprochen.
Jeder Mensch hat mal Konzentrationsprobleme, zum Beispiel wenn er müde ist oder wenn er überfordert ist. Und andererseits ist es eben so, dass diese Thematik der Schwierigkeit, die Konzentration dann zu bringen, wenn sie notwendig ist und sich dann zu fokussieren, wenn es notwendig ist, dass das ist, was die ADHS ausmacht, also die motivationsabhängigen Konzentrationsprobleme, die sich durch das ganze Leben ziehen, ja, die immer wieder zu Problemen führen. Die Flüchtigkeitsfehler, die blöden Fehler, all diese Dinge, das sind typische ADHS-Features. Und das ist eben nicht jemand, der sich mal nicht konzentrieren kann, sondern das ist jemand, der oft es nicht schafft, die Konzentration auf den Punkt zu bringen, wenn er sie braucht.
Also, wenn man weiß, dass jemand in seinem Umfeld ADHS hat, dann sollte man im Hinblick darauf auch rücksichtsvoll sein.
Ja, gegenseitige Rücksichtnahme hat wohl noch nie geschadet. Ich habe noch einen letzten Mythos dabei. Philipp, ja, du musstest dir das heute auch schon anhören. Jeder Mensch mit ADHS ist ein Zappel-Philipp und ist laut.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was du dazu herausgefunden hast.
Also, das Klischee stimmt nicht. Die Experte meinte, es gibt ganz viele Betroffene, die eben eher diesen unaufmerksamen ADHS-Typen haben. Die sind also eher zurückhaltend, verträumt oder abwesend und abgelenkt. Diese Menschen, die sind nicht laut oder zappelig, sondern eher unauffällig und zurückgezogen.
Na, da schau mal einer an. Wenn man all das hört, dann wird auch verständlich, warum ADHS bei vielen Erwachsenen lange unerkannt bleibt. Mhm. Klischees, Missverständnisse, das sorgt eben nicht nur dafür, dass Außenstehende die Symptome falsch einordnen. Manchmal zweifeln sogar Betroffene selbst an ihrer Wahrnehmung.
Und wenn man all das hört, merkt man wirklich direkt, mit dem Bild vom Zappel-Philipp kommt man bei ADHS nicht besonders weit.
Also Sophie, falls mich zukünftig noch jemand Zappel-Philipp nennt und damit auf ADHS anspielen möchte,
dann kannst du auf jeden Fall sagen, ganz so einfach ist es nicht.
Genau so sieht es nämlich aus. Denn hinter ADHS, da steckt viel mehr als ein Klischee aus dem Struwwelpeter. ADHS kann ganz unterschiedlich aussehen und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, statt vorschnell zu urteilen.
Hoffentlich konnten wir da jetzt auch ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen.
Also bei mir hast du es auf jeden Fall geschafft. Vielen Dank, Sophie, dass du das Thema mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Und natürlich danke fürs Zuhören und vielen Dank auch für eure vielen persönlichen Zuschriften. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über positive Bewertungen oder ein Abo. Und wenn ihr Feedback mit uns teilen wollt oder mehr über ein bestimmtes Thema erfahren möchtet, dann meldet euch gerne. Unseren Kontakt findet ihr in den Shownotes. Und weil im September ja die neue Tatort-Saison startet, sprechen wir darüber. Und vor allem über die Darstellung von Polizeiarbeit. in unserer nächsten Folge bei Explained und beantworten wie immer die Frage: Was heißt das für mich? Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Explained. Was heißt das für mich? Ist ein Podcast von GMX und wird produziert von Pool Artists.